Wenn man sich zum allerersten Mal mit der Fütterung von Hunden und Katzen auseinandersetzt oder vielleicht auch auseinandersetzen muss, dann fühlt man sich am Ende sehr schnell überfordert, weil es einfach so wahnsinnig viele Informationen gibt, unterschiedliche Meinungen, die alle irgendwas anderes sagen und ja, diese Diskussionen werden oft sehr, sehr emotional geführt. Und trotzdem weiß man am Ende manchmal nicht, was ist denn jetzt für mein Tier das Allerbeste. Und das gilt insbesondere dann, wenn es um Rohfütterung geht, also BARF. Und deswegen ist dieser Podcast für alle, die vielleicht gerade überlegen, ihren Hund oder ihre Katze auf Rohfütterung umzustellen, aber genauso für alle, die bereits seit vielen Jahren BARFen oder manchmal vielleicht auch noch das ein oder andere Fragezeichen haben. Und genauso für alle, die einfach Lust haben, sich mit dem Thema Fütterung ein bisschen näher zu beschäftigen. Ich bin Ute Wadin, ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen und ich beschäftige mich vor allem auch mit dem Thema Ernährung bei Erkrankungen, aber eben nicht nur. Und deswegen wird es heute um ein Thema gehen, was die Gemüter sehr häufig sehr erhitzt. Und zwar die Frage, ist der Hund ein Allesfresser? Wir werden also heute versuchen, so ein bisschen die Frage zu klären und auch die Hintergründe zu beleuchten, die gegebenenfalls zur Beantwortung der Frage beitragen können. Es ist natürlich so, dass man sich dann am Ende auch fragen muss, was bedeutet das letztendlich für die Fütterung des Hundes? Das andere, was ich aber sehr interessant finde, ist, warum diese Diskussion um die Fütterung und die Frage, ob der Hund ein Allesfresser ist, mit dieser Vehemenz und Verbissenheit geführt wird, wie wir sie teilweise sehr häufig erleben. Wenn man das Thema in irgendeine Facebook-Gruppe setzt, dann kann man sich sehr sicher sein, dass innerhalb der nächsten halben Stunde das Posting dazu komplett entartet, dass wir eine Diskussion haben, die hochemotional geführt wird, die sehr hitzig wird und die auch dann teilweise unter die Gürtellinie geht. Und wir haben das aber bei keiner anderen Tierart. Also für Pferde ist relativ unstrittig, dass sie Herbivoren sind. Für Kaninchen auch. Für Katzen ist sehr, gut, sie werden auch häufig falsch gefüttert, aber es ist im Grundsatz klar, sie sind Karnivoren und sie sind eigentlich auch strikte Karnivoren. Aber beim Hund hat man so oft so eine Aufweichung dieser Frage. Und da ist eben auch, ja, interessant, warum eigentlich. Und ich glaube, der Grund liegt so ein bisschen in der Tatsache, dass man es kann. Also man kann einen Hund auch pflanzlich füttern. Ein Hund nimmt eine größere Menge an pflanzlichen Futterbestandteilen in der Ernährung so weit erstmal nicht krumm. Also das ist nicht so wie bei Katzen, dass man befürchten muss, dass relativ schnell gesundheitliche Einbußen entstehen. Das ist anders als bei Katzen und es wäre auch beim Pferd umgekehrt so, würde ich das jetzt auf einmal versuchen mit Fleisch zu füttern, dann würde das in die Hose gehen. Also da wären relativ schnell dann einfach bestimmte Stoffwechselprozesse so nicht mehr möglich. Der Hund ist da relativ tolerant. Das heißt aber nicht, dass es bedeutet, dass die Fütterung tatsächlich die beste für ihn ist. Das ist ein Unterschied. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man sich auch ein bisschen mit den Fakten auseinandersetzt. Faktencheck sozusagen. Und vielleicht auch so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung guckt. Und jetzt muss man sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Studien zu dem Thema, sehr viele unterschiedliche Erkenntnisse, wobei Studie manchmal tatsächlich ein bisschen hochgegriffen ist. Studie heißt nicht gleich Studie, das ist manchmal auch so ein bisschen so ein Totschlagargument. Eine Studie, die wirklich beleghafte Ergebnisse liefert, die muss immer auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sein. Und viele der Studien, die wir in dem Bereich finden, das sind eher Beobachtungen oder das sind Langzeitbeobachtungen zum Teil auch, die dann eben etwas Bestimmtes belegen sollen. Aber das ist kein Studiendesign, wie es eben notwendig wäre, damit man sozusagen wissenschaftlich neutrale Ergebnisse erzielt. Und zu jeder Studie gibt es auch immer eine Gegenstudie, also das muss man auch einfach im Hinterkopf behalten. Und die Studien, die wir finden, die gehen in sehr unterschiedliche Richtungen. Die eine Richtung orientiert sich häufig an den wildlebenden Kaniden. Also da werden im Grunde Füchse zum Beispiel in ihrem Umfeld untersucht oder beobachtet. Das findet man auch für wildlebende oder verwilderte Haushunde in unterschiedlichen Regionen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die sich mit verwilderten Hunden in Afrika beschäftigt und eben deren Nahrungsaufnahme. Und das andere ist wirklich in die Richtung, dass man einzelne Faktoren untersucht hat, wie eben Hunde Nahrung aufnehmen und wie sie ihre Nahrung auswählen, nach welchen Kriterien oder was das gegebenenfalls auch beeinflussen kann. Wenn wir quasi da ganz von vorne anfangen, dann ist relativ unstrittig, dass der Hund vom Wolf abstammt. Und im Laufe der Zeit gab es eben auch kleinere Veränderungen. Also der Hund ist nicht mehr 1:1 mit dem Wolf identisch, sondern es gibt durchaus kleinere Unterschiede. Zum Beispiel, dass eben der Hund genetisch besser als der Wolf in der Lage ist, Stärke zu verwerten. Das heißt immer noch nicht, dass er das super gut kann und dass es die richtige Fütterung für ihn ist. Aber rein von der Anlage her kann er es. Das ist aber wirklich individuell unterschiedlich. Also je nach Hund, da gab es eben auch unterschiedliche Untersuchungen. Da wurde erst gesagt, nein, der Hund ist super in der Lage, Stärke zu verwerten und zwar ganz grundsätzlich. Und dann hat man im Nachgang sozusagen das nochmal ein bisschen korrigiert und dann eben gesagt, naja, also das ist doch sehr stark auch vom Hund abhängig, inwieweit diese genetische Anlage vorhanden ist und danach richtet sich das letztendlich. Und normalerweise werden Hunde unter einem Begriff geführt, der fakultative Karnivoren heißt. Das bedeutet nichts anderes, also dass die Grundnahrung, das was benötigt wird, um den Nährstoffbedarf zu decken, fleischbasiert ist. Ja, und dass zusätzlich auch pflanzliche Futterbestandteile aufgenommen werden können und die auch durchaus verwertet werden können. Und was auch relativ unstrittig ist, ist, dass Hunde zum Beispiel nicht so stark wie Katzen physiologisch an die Fleischaufnahme angepasst sind. Bei Katzen ist es wirklich so, dass sehr viele Stoffwechselprozesse direkt mit Protein zu tun haben und dass sie wirklich auf eine hohe Proteinzufuhr angewiesen sind. Das hat man beim Hund nicht. Und beim Hund haben wir noch eine Besonderheit, dass sie im Grunde auch wirklich alles fressen oder sehr viele Hunde fressen fast alles, was man ihnen hinstellt. Ja, es ist nicht so wie bei Katzen, dass sie eben sehr wählerisch sind, dass sie mäkeln, auch das gibt es, aber es ist eben nicht so ausgeprägt wie bei Katzen. Und deswegen ist egal, was man hinstellt, ob das nun für den Hund geeignet ist oder nicht, es wird meistens erstmal gefressen. Und das kann zu der Annahme verleiten, dass auch alles irgendwie für den Hund geeignet ist. Das ist nicht ganz so. Ich glaube, man muss zwei Fragen eigentlich betrachten. Zum einen, was würden Hunde bevorzugen, wenn sie die freie Wahl hätten? Also welche Nahrung würden sie wählen, wenn sie vollkommen frei in ihrer Entscheidung wären? Und die andere Frage ist natürlich, wie stark hängt das auch mit dem Menschen zusammen und der Nähe zum Menschen? Denn letzteres ist häufig so eine Argumentation, die man findet. Zum Beispiel, dass man eine Fuchspopulation untersucht hat, die eben aber in einer städtischen Umgebung war. Und da hat man dann festgestellt, dass die Füchse auch recht viel Hinterlassenschaften von Menschen gefressen haben. Also zum Beispiel Nahrungsreste oder Abfälle. Das hat man eben auch in abgewandelter Form bei unterschiedlichen anderen Kanidenpopulationen. Wie gesagt, diese Wildhundepopulation in Afrika ist so ein Thema, wo eben auch festgestellt worden ist, dass die dann durchaus in die Siedlungen kommen und eben auch hier wieder Nahrungsreste wie Getreidebrei oder so etwas zu sich nehmen. Das ist natürlich auch irgendwo logisch, denn letztendlich möchten Wildtiere es ja auch so einfach wie möglich haben. Das heißt also, wenn sie im Grunde nicht erst jagen müssen, um Nahrung zu erlangen, dann ist das immer ein Vorteil, weil letztendlich muss weniger Energie für die Nahrungsbeschaffung aufgewendet werden. Ob das dann tatsächlich die richtige Fütterung ist, das ist eben die Frage, die letztendlich auch über die Lebensqualität entscheidet. Das heißt also, wie sehr ist die Fütterung geeignet, das, was an Bedarf da ist, was eben tatsächlich an Eiweißbedarf ist, was an Vitaminbedarf da ist, was an Spurenelementen, Mineralstoffen und so weiter aufgenommen werden muss, ist das dann tatsächlich über die Nahrung gedeckt? Das ist ein anderes Thema und das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und was wir natürlich noch haben, sind auf der anderen Seite unsere eigenen Beobachtungen. Also es gibt sehr viele Hunde, die gebarft werden und wo der Halter dann sagt, oh, ich kriege den nicht dazu, das Gemüse zu fressen. Ich biete das an und das ist völlig egal, ob das jetzt Möhrchen sind oder Brokkoli oder sonst irgendwas. Ich kriege das nicht in den Hund und ich kann da Thunfischsaft draufschütten oder Knochenbrühe oder das mit Innereien mischen. Es wird dann maximal mit spitzen Zähnen gefressen. Und das geht ja so in die Richtung der anderen Frage, die vielleicht zur Klärung dieser Grundsatzfrage mit dem Allesfresser interessant ist. Nämlich, was würden Hunde denn generell bevorzugen, wenn man ihnen die Wahl lässt? Und es gibt auch da Studien zu einzelnen Themen oder zu einzelnen Aspekten. die haben dann letztendlich bestätigt oder haben gezeigt, dass Hunde, denen man die freie Wahl lässt, sehr wenig auf eine kohlenhydratbasierte Fütterung zurückgreifen, sondern eine Fütterung bevorzugen, die protein- und fettbasiert ist, also wo das eben Hauptbestandteile sind, nicht so sehr Stärke und Kohlenhydrate. Die Fälle gab es zwar auch, wo eine getreidebasierte Fütterung in dem Fall oder eine rein getreidehaltige Fütterung dann als Hauptnahrungsquelle bevorzugt worden ist, aber das waren wenige im Gegensatz zu den anderen Gruppen. Da muss man allerdings dann auch wieder eine Einschränkung machen. Es gab bei freier Wahl nicht unbedingt eine Bevorzugung tierischen Proteins. Ja, also es wurde zwar in jedem Fall eine proteinbasierte Fütterung bevorzugt, das war aber nicht zwingend tierisches Protein. Also es wurde in den Fällen auch durchaus Sojaprotein akzeptiert und eben auch gegenüber dann aber der kohlenhydratreichen Fütterung bevorzugt. Jetzt ist es so, dass man daraus abgeleitet hat, dass diese Makrokomponenten, also die Futterzusammensetzung als solches, sich auch beim Hund sehr eng an ein typisches Beutetier anlehnt. Und das ist ja auch durchaus etwas, was sinnvoll ist, denn wenn der Hund sozusagen immer noch die Futterzusammensetzung präferiert, die auch ein Beutetier hat, dann ist auf der anderen Seite relativ sichergestellt, dass eben auch die Nährstoffabdeckung weitestgehend passt. Denn dann ist die Versorgung mit Kalzium, mit Spurenelementen wie Kupfer, mit Vitaminen wie Retinol, also Vitamin A, das ist letztendlich dann alles schon inklusive. Und das ist andersherum bei pflanzlicher Fütterung deutlich schwieriger, diese Mengen, die benötigt werden, dann auch in irgendeiner Form abzudecken. Man hat dann weiter festgestellt, dass Hunde das Futter aufgrund des Geruchs wählen. Also es ist nicht so sehr das Aussehen oder es bewegt sich oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich der Geruch. Und da gab es zum Beispiel die Versuchskomponente, dass Hunde mit Brot und dann auf der anderen Seite eben mit in Hühnerbrühe getauchtes Brot gefüttert worden sind und die haben dann tatsächlich das Brot bevorzugt, was in die Brühe getaucht war. Das ist natürlich auch hier wieder für die Evolution sinnvoll, weil Hunde einfach deutlich besser riechen können, als dass sie jetzt sehen oder auch schmecken. Und wenn die Nahrung dann relativ eindeutig über den Geruch identifiziert werden kann, also das, was für Hunde sozusagen passt, dann ist auch hier wieder von sich aus sichergestellt, dass der Hund die passende Nahrung aufnimmt. Da ging es dann auch um die Frage, wie kommt das zustande, also dass eben über den Geruch und dann eben auch Protein bevorzugt wird. Und da konnte man dann letztlich feststellen, oder zumindest gab es deutliche Hinweise darauf, dass das ein erlerntes Verhalten ist, also dass das sozusagen von der Mutter übernommen wird. Das kann man manchmal ganz gut an Tierschutzhunden beobachten, wo Welpe mit Muttertier auf der Straße aufgewachsen ist oder wo man das zumindest vermuten kann. Und die sind manchmal gar nicht so einfach, auf eine hundegerechte Fütterung umzustellen beziehungsweise davon wegzubewegen, dass alles gefressen wird, was ihnen irgendwie unter die Nase kommt, weil sie es eben auch nicht anders kennen. Wenn man es jetzt also so ganz plump runterbricht, dann könnte man sagen, ja, der Hund ist ein Allesfresser. Also kann man erstmal ein Häkchen dran machen, weil der frisst ja Pflanzliches, kann das offensichtlich auch irgendwie verwerten, vielleicht nicht so gut und auch von Hund zu Hund unterschiedlich, aber grundsätzlich funktioniert das. Und er frisst auch tierische Komponenten, also grundsätzlich haben wir tierisch und pflanzlich, heißt also Allesfresser. Okay. Aus Ernährungsberater-Sicht sieht man das häufig ein bisschen anders, denn da geht's ja auch häufig darum, ob die Nahrung, die aufgenommen wird, grundsätzlich dafür geeignet ist, den Bedarf an eben Vitaminen, an Spurenelementen, an Mineralstoffen, an allen anderen Nährstoffen, die für den Organismus lebensnotwendig sind und die eben aufgenommen werden müssen, damit zum Beispiel Stoffwechselprozesse einwandfrei funktionieren, ob die Nahrung tatsächlich all das in vollem Umfang liefert oder wo es vielleicht auch hakt. Jetzt muss man sagen, dass die Fütterung, die wirklich rein vegetarisch ist oder zu einem großen Anteil aus pflanzlichen Komponenten besteht, meistens dazu nicht in der Lage ist. Denn der Hund hat im Vergleich zum Menschen, der ja immer so als der Allesfresser ins Feld geführt wird, meistens oder in vielen Punkten einen höheren Nährstoffbedarf an bestimmten Spurenelementen zum Beispiel. Und das ist dann gar nicht so einfach, alleine über pflanzliche Ernährung oder mit einem Großteil an pflanzlicher Ernährung abzudecken. Da gibt es dann immer so Sollbruchstellen, wo es einfach dann schwieriger wird. Das ist zum Beispiel die Kalziumzufuhr. Wenn ich jetzt überhaupt gar keine Knochen in der Fütterung habe, wenn ich keinen Kalziumlieferanten in der Fütterung habe, wenn ich wirklich versuche, nur über pflanzliche Bestandteile, und es gibt Pflanzen, die wirklich auch einen hohen Kalziumgehalt haben, wie zum Beispiel Brokkoli oder so, wenn ich versuche, das ausschließlich zu decken, dann kann es schon auch ein bisschen schwierig werden, gerade eben auch bei Welpen oder Hunden im Wachstum oder Hunden auch mit einem besonderen Ernährungsbedarf, weil sie zum Beispiel krank sind. Und genauso ist es zum Beispiel mit Kupfer oder auch mit Vitamin A. Da müssen aus pflanzlichen Quellen oft deutlich höhere Mengen aufgenommen werden. Das ist das eine. Kupfer zum Beispiel ist recht schwierig. Also das alleine über pflanzliche oder mit hauptwiegend pflanzlicher Ernährung abzudecken, ist schon so gut wie unmöglich. Und da ist es dann einfach so, dass man mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten müsste, damit dieser Bedarf gedeckt ist. Das ist auch grundsätzlich so erstmal machbar. Nur wenn man sich jetzt die Frage stellt, ist das für den Hund tatsächlich per se die geeignete Fütterung? Da muss man ein dickes Fragezeichen dran machen. Ja, denn wenn der Hund jetzt tatsächlich nur pflanzlich frisst, dann muss ich als Halter dafür Sorge tragen, dass eben trotzdem alles drin ist. Und das heißt eigentlich auch, dass es offensichtlich für Hunde per se erstmal nicht die geeignete Fütterung ist oder zumindest nicht in großem Umfang. Deswegen empfinde ich diesen Ausdruck fakultativer Karnivore deutlich richtiger gegenüber dem Begriff Allesfresser. Wir haben jetzt in letzter Zeit noch einen Aspekt, der immer häufiger in diese Diskussion mit reinschwingt, und zwar ist das der ökologische Fußabdruck. Denn wir wissen alle, dass Fleischproduktion ganz sicher nicht in die Rubrik umweltfreundlich fällt. Und ich bin auch die Letzte, die das irgendwie sagen würde, dass dem so ist. Nur, ich glaube, dass man da häufig so ein bisschen vereinfacht denkt. Denn es ist natürlich schön zu sagen, oh, ich versuche so umweltfreundlich wie möglich zu leben und deswegen bekommt der Hund einmal in der Woche vegetarisch oder so. Aber das ist letztlich ein bisschen kurz gedacht. Das funktioniert vielleicht, wenn man Fertigfutter füttert, wobei da sicherlich schon ein hoher Anteil Pflanzlichem drin ist, häufig zumindest. Aber beim Behaffen würde man es ja so machen, dass man letztlich die Aufteilung gleich lässt, ja, und auch die prozentuale Aufteilung zwischen tierischem und pflanzlichen Anteil gleich lässt und einfach die Komponenten anders verteilt auf die einzelnen Wochentage. Das heißt, es ändert sich letztlich nichts an der Menge, sondern nur an der Aufteilung selbst beziehungsweise an der Form der Fütterung. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass das manchmal so ein bisschen, finde ich, dass es sich da einfach gemacht wird, weil letztendlich, ich glaube, wir haben, weiß gar nicht wie viel genau, aber natürlich über 80 Millionen Menschen in Deutschland und ich glaube nach letzter Statistik 8 Millionen Hunde. Das heißt also, klar, ich kann bei den Hunden anfangen, aber die Frage ist eben, ob das sinnvoll ist. Für die Fütterung heißt das jetzt eigentlich gar nichts Dramatisches oder Spektakuläres, sondern letztlich das, was wir zum Beispiel beim Barfen bei der Rohfütterung ja ohnehin beherzigen. Es gibt einen pflanzlichen Anteil, die Ballaststoffe, und es gibt einen tierischen Anteil, der letztlich die Nährstoffe liefert, vor allem wichtige Nährstoffe wie Mineralien, wie Spurenelemente, wie Eiweiß, wie eben auch Vitamine. Und alles zusammen ist dann letztlich eine ausgewogene Fütterung, sofern man es eben in den richtigen Verhältnissen füttert. Wie hoch jetzt der pflanzliche Anteil im Einzelnen ist, das ist ja auch letztlich immer eine eigene Entscheidung. Und du kennst deinen Hund am besten. Das heißt also, du weißt, ob er vielleicht mit einem kleineren pflanzlichen Anteil besser zurechtkommt, wie viel Gemüse, Obst er braucht, um eben ausreichend gut Kot absetzen zu können, ob er mit Getreide gut zurechtkommt, beziehungsweise mit Kohlenhydraten. Das kann man ja auch alles verändern und im Laufe eines Lebens anpassen und in Situationen wie Erkrankungen oder Allergien oder gegebenenfalls eben auch alter Hund, da kommt man meistens nicht drum rum, in irgendeine Richtung Veränderungen vorzunehmen. Aber das ist dann kein Anlass für eine Grundsatzdiskussion, sondern das ist dann einfach so, ja, um dem Hund eben auch gerecht werden zu können. Denn darum geht's ja eigentlich, dass man nicht eine Grundsatzdiskussion führt und dass man versucht, alles irgendwie in Stein zu meißeln und irgendjemandem anders das überzustülpen, sondern es geht darum, dass der eigene Hund die bestmögliche Fütterung bekommt, sodass er möglichst lange gesund bleibt und eben auch tatsächlich alle Nährstoffe bekommt, die er bekommen soll. Und wenn man das gewährleistet, dann ist schon viel erreicht. Also so einfach ist es letztendlich. Wenn dich das Thema näher interessiert oder vielleicht so interessiert, dass du dir vorstellen kannst, damit beruflich zu arbeiten. Ab Juli, 18. Juli, um genau zu sein, startet zum Beispiel wieder die Ausbildung zum Ernährungsberater, die ich anbiete. Sind allerdings wirklich nur noch ganz vereinzelte Plätze frei, also gegebenenfalls bitte dann kurz mailen. Und am 6.6. gibt es ein kostenloses Webinar für alle die, wo der Hund dann vielleicht doch kein so Allesfresser ist, wie er sein könnte. Nämlich das Thema ist, Hilfe, mein Hund mäkelt. Was tun, wenn der Hund ein schlechter Fresser ist? Ja? Den Link packe ich in die Shownotes. Da kannst du dich anmelden. Das ist, wie gesagt, kostenfrei, 6.6. 19 Uhr. Gut, bis dahin. Vielleicht hören, lesen oder sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle. Und in dem Sinne, frohes Füttern. Tschüss!